Also Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr schon mal einen Geist gesehen? Oder vielleicht ein UFO? Hattet ihr schon mal eine schlimme Vorahnung? Oder eine gute? Und das, was ihr geahnt habt, ist dann wirklich eingetroffen? Glaubt ihr an Bigfoot? Oder den Yeti? An Nessie oder an Kobolde und andere Fabelwesen? Seid ihr der Meinung, dass es auf unserem Planeten noch mehr gibt, als das, was wir mit unserem bloßen Auge wahrnehmen können? Dass wir in den unendlichen Weiten des Universums nicht alleine sind? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Denn unser kleiner Podcast hier beschäftigt sich genau mit diesen Dingen. Wir sind keine Wissenschaftler oder Parapsychologen. Nein, wir sind einfach nur neugierig. Hallo, liebe Freunde des Außerirdischen und des Übersinnlichen und auch des Mystischen. Heute wird es mystisch. Zu Gast bei mir ein ganz besonderer Mann, Markus Elewski, der sich unter anderem der Erforschung des Untersberg gewidmet hat, um den sich zahlreiche Mythen und Sagen ranken. So wird zum Beispiel berichtet, dass am Berg Zeitlöcher existieren, in denen die Zeit schneller oder auch langsamer als anderswo vergeht. Außerdem wird von Kontakten zu Zeitreisenden aus einer Spiegelwelt berichtet. Markus Elewski wurde 1984 in Russland geboren. Mit einem tiefgründigen und spannenden Schreibstil tritt er mit einem Pseudonym an die Öffentlichkeit. Die ersten Lebensjahre verbrachte Elewski in ländlicher Umgebung. Seine Schulzeit und die Ausbildung zum Techniker sowie Diplome zu Human Energetic, Geomantie und Mentalcoaching wie Bautechnik und Projektmanagement absolvierte er in der Stahlstadt Linz in Oberösterreich. Seiner hauptberuflichen Tätigkeit im mittleren Baumanagement geht der Hobbyforscher auch heute noch nach. Aufgrund seiner spirituell russischen Wurzeln und langjährigen Erfahrungen im mittleren Management wie in der Bewusstheitsbildung entwickelte der Autor eine ausgeprägte Faszination für den Konnex zwischen Mentalarbeit, Energiearbeit, Wissenschaft, Mystik und Religion. In Kunst, Schriftstellerei und Vortragstätigkeit im Bereich der Grenzwissenschaften gruppieren sich genau diese beschriebenen Themenkreise wie Kulissen in seinen Büchern wie auch seine Arbeit. Ja, womit fangen wir an? Markus, erstmal vielen Dank, dass du mitmachst. Das freut mich wirklich sehr. Ich als Laie, was den Untersberg angeht, ich bin sehr interessiert. Wie fängt man an, wenn man sich über den Untersberg informieren will? Wie fängt man damit an? Oder fangen wir lieber damit an? Du hast mir erzählt, dass dein Interesse erst so richtig begonnen hat, nachdem du selbst eine Zeitanomalie erlebt hast.
Ja, also der Untersberg selber ist ja schon seit geraumer Zeit durch sehr viele Mythen und Legenden durchwoben. Also wenn man sich mal die Grundlagen etwas ansieht von diesem Bergmassiv in Salzburg an der Grenze nach Bayern, dann wird einem bewusst, dass im Prinzip die ganze Stadt Salzburg aufgebaut ist auf diese Mythen, auf diese Sagen vom Untersberg. Und da kommen einher die Untersberg-Zwerge. Die bekannteste Sage ist wohl auch die von Karl dem Großen, der im Untersberg hausen soll und auf die Endzeitschlacht wartet. Ja. Es gibt da sehr viele Sagen, Mythen und Legenden rund um den Untersberg, die ebenso auch in den Geschichtsbüchern verarbeitet wurden, ja, und die dann schlussendlich dazu beigetragen haben, dass sehr viel in der Bevölkerung verankert wurde, beziehungsweise auch in heutiger Zeit weitergelebt wird und auch weiter erforscht wird. Und da du auch diese Zeitanomalie angesprochen hast, es gibt eine Sage am Untersberg, wo ein bestimmter Mönch, und zwar der Lazarus Glitschner, beziehungsweise der Stadtschreiber von Bad Reichenhall, das am Fuße des Untersbergs auf deutscher Seite ist, dass dieser Stadtschreiber, ich denke, das war im 14. Jahrhundert, den Untersberg bewandert hat und ja, dann durch einen Mönch in den Berg hineingeführt wurde und er dort eine gänzlich andere Welt erblickt hat und auch verschiedene Schriften auf dem Bergmassiv selber dann abgeschrieben hat, eher Hieroglyphen, ja, und so wieder zurückgekommen ist aus dieser Zeitanomalie oder Zeitverschiebung zurück in sein Reales. Und dieses Erlebnis beziehungsweise diese Gegebenheit, die kann man auch heute noch anhand von diesen ganzen Schriften im Museum Salzburg bewundern, wo die ganze Geschichte aufgeschrieben wurde und ja, so auch schlussendlich diesen ganzen Sagenstoff rund um den Untersberg, ja, eine wunderschöne Duftmarke gibt, wie ich immer so schön sage. Und da gibt es eben sehr, sehr vieles von Zwergen, von Riesen, von Wassernixen, von Zeitanomalien, von Mönchen, die aus dem Berg herauskommen, wie von verschiedensten Sachen. Das ist halt alles am Untersberg präsent und das sehr Faszinierende vor allem ist, dass diese ganze Stadt Salzburg aufgrund diesen Mythen und Legenden aufgebaut wurde. Da gibt es zum Beispiel diesen Mirabellgarten in Salzburg, wo man immer diese kleinen, schönen, verzierten Steinzwerge sieht. Ja? Aufs erste Mal hinsehen denkt man sich vielleicht nur, das ist eine schöne Skulptur oder das sind schöne Skulpturen. Aber bei näherer Betrachtung fällt einem doch auf, dass ja, die Stadt Salzburg im Prinzip diesen Berg, diesen Untersberg so als Fundament in der Seele, so wie ich immer sage, in der Seele der Bevölkerung verankert hat.
Diese Zeitanomalien beschränken sich also nicht auf das Innere des Untersberg, sondern auch auf dem Untersberg, um den Untersberg herum.
Ja, also es wird berichtet, dass eben verschiedene Zeitanomalien am Fuße des Untersbergs, der Untersberg selber ist ja gar nicht so klein, ja. Und diese Zeitanomalien bzw. die Geschichten von diesen Zeitanomalien, die sollen im Prinzip so, ja, überall am Untersberg vorzufinden sein, aber keinen genauen Punkt auf einer Landkarte haben, denn in der Vergangenheit haben wir selber schon festgestellt, dass sehr, sehr viele Leute solche Zeitanomalien versucht haben zu finden und nur ja, durch Zufall irgendwo dann vielleicht so eine Zeitbrücke oder eine Anomalie dann tatsächlich auch entsteht. Aber das geschieht tatsächlich auf dem ganzen Bergmassiv, ja.
Ich habe gehört, dass jedes Jahr am Untersberg Leute verschwinden und nicht wieder auftauchen. Ist das auch ein Mythos oder ist das wirklich der Fall?
Nein, das ist tatsächlich so. Es gibt am Untersberg, man muss sich auch vorstellen, der Untersberg selber ist wie ein Schweizer Käse durchlöchert. Ja? Auf einer Seite, das ist das Gestein selber. Wir haben unzählige Höhlen am Untersberg, die einige schon erforscht und einige noch gar nicht erforscht. Und hier muss man auch dazu sagen, dass es auch sehr viele Unfälle immer wieder gibt oder wo Menschen einfach verschwinden am Untersberg und nie wieder auftauchen oder Jahre später Skelette auftauchen bei irgendwelchen Dolinen oder sonst irgendetwas. Dann gibt es zu diesen Dingen aber diese mysteriöse Seite. Denn man hat Dinge gefunden, wie zum Beispiel Skelette mit Armbrustpfeilen in sich drinnen stecken, das eigentlich so nicht sein könnte. Ja. Man hat da verschiedene Ungeklärtheiten, was diese verschwundenen Menschen auch betrifft. Denn es gibt auch Erzählungen darüber, dass Menschen verschwunden sind und 2-3 Monate später plötzlich wieder aufgetaucht sind und von verrückten Geschichten erzählt haben. Und dann gibt es auch Sagen hierzu, wie zum Beispiel von der verschwundenen Hochzeitsgesellschaft, wo eine Hochzeit gefeiert wurde und ich denke, hunderte von Leuten plötzlich verschwunden sind am Untersberg und deren ihr Gesang kann auch heute noch gehört werden. Auf verschiedenen Stellen am Bergmassiv selber. Und da gibt es verschiedene Geschichten dazu. Und ja, wie du auch sagst, also es ist tatsächlich so, auch in heutiger Zeit, Menschen verunglücken am Berg, leider Gottes. Aber es gibt immer wieder Berichte davon, dass Menschen auf den Berg gehen und 1-2 Monate später wieder auftauchen und von gänzlich anderen Welten berichten, wie total andere Erfahrungen mit sich bringen, ja.
Ich habe von drei Wanderern, von drei deutschen Wanderern gehört, die verschwunden sein sollen und dann eine lange Zeit später, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lange es war, ganz woanders auf einem Schiff, glaube ich, aufgetaucht sind.
Ja, das ist eine, diese Geschichte habe ich am Rande auch mitbekommen. Das ist, diese Geschichte ist von einem Romanautor niedergeschrieben worden. Bei weiteren Untersuchungen hat sich bei dieser Story jedoch herausgestellt, so beschreiben es die Zeitungen dann, weil die haben das, es gibt ein paar, die haben das auch gründlich untersucht und dahingehend wurde berichtet, dass es sich hier um einen Bluff gehandelt hat, da diese die Thematik mit diesen Zeitanomalien auch schon kannten. Das ist jetzt ein Zitat aus einer Zeitung heraus. Aber ja, es gibt tatsächlich auch solche Fälle, die auf Realität basieren, ja.
Okay, also hat sich das als Fake sozusagen herausgestellt.
So beschreiben es die Zeitungen, ja.
Du selbst hast ja den Untersberg auch schon bewandert und erforscht ein bisschen und du hast mir erzählt, dass du selbst eine Zeitanomalie erlebt hast. Was kannst du darüber erzählen?
Ja, bei mir selber hat es begonnen. Ich bin ja gelernter Geomant, so Geomantie, Lebensraumenergetik. Ich habe das vor Jahren einmal erlernt, da ich ja selber im Baulichen arbeite, hauptberuflich. Und da hatte ich durch einen Schicksalsschlag im Jahr 2015, wo meine kleine Schwester verstorben ist, hatte ich ein Jahr später zufällig nachdem die Welt etwas anders wurde für mich durch diesen Schicksalsschlag, hatte ich zufällig eine Schulung in Grödig am Fuße des Untersbergs, eine berufliche Schulung. Und wie ich da so nach dieser Schulung den Berg etwas betrachte und mir den ansehe und ein bisschen die Wanderwege gehe, ist mir das aufgefallen oder wieder eingefallen, dass sie damals in meiner Geomantie-Lehre gesagt hatten, naja, wenn man sich einen Kraftplatz suchen will, dann sollte man unbedingt zum Untersberg fahren. Das war im Jahr 2012. Und im Jahr 2016 war ich dann zufällig dort und bin dann mit meinem Auto hochgefahren in Fürstenbrunn, die Römerstraße, habe mich dann auf einer kleinen Kapelle bin ich stehen geblieben und bin das Bachbeet hochgegangen und habe mich etwas ausgeruht und habe mich umgesehen. Das war im April 2016. Es waren jetzt ja, gefühlt 20 Grad, was ich noch im Kopf habe, Sonnenschein eigentlich. Und so wie ich mich auf den Stein hinsetze am Bachbeet, am Waldrand, hat es plötzlich begonnen zu schneien. Es war ein Schneesturm hier, ich hatte Kopfschmerzen, ein Dröhnen im Kopf und ich wusste auch nicht mehr, wo ich war. Ja, diese Umgebung hat sich total verändert für mich und ich war dann so erschrocken, dass ich eigentlich sofort wieder aufgestanden bin und zu meinem Auto gegangen bin. Und wie ich bei meinem Auto stehe, hatte ich einen VW Golf vom österreichischen Bundesheer gesehen, wo ich zuvor einen alten Jeep gesehen habe aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Und ich habe mir dann nichts gedacht dabei. Ich bin dann ins Auto gestiegen, ja, nach diesem Schreckmoment und bin dann zurückgefahren nach Hause. Und zu Hause habe ich dann erst, auf der Autobahn habe ich erst festgestellt, dass meine digitale Autouhr zu meiner Armbanduhr, wo ich 20 Minuten verloren hatte. Und mich hat dieses Ereignis einfach nicht losgelassen, da ich nicht wusste, was da geschehen ist mit mir am Waldrand, am Untersberg, denn ich hatte so ein Erlebnis noch nie und das hat sich so eingebrannt, dass ich einfach wissen wollte, was da mit mir geschehen ist. Und ich habe dann versucht, Leute zu kontaktieren und ich habe mit verschiedenen Menschen am Untersberg gesprochen und so hat sich das schlussendlich alles entwickelt, dass das eine echte Forschungsarbeit geworden ist, die ich ja seit dem Jahr 2016 mit Romanen und auch Sachbüchern beschreibe. Ja.
Das ist ja wirklich sehr interessant. Also du hast 20 Minuten deines Lebens sozusagen verloren. Wahnsinn. Das klingt wirklich fantastisch, ja. Du beschreibst den Untersberg als Kraftplatz. Was ist ein Kraftplatz?
Was ist ein Kraftplatz? Nun, Ein Kraftplatz kann vielerlei gedeutet werden. Also der Begriff Kraftort selber, ich sage immer dazu, der Begriff selber, Kraftort, dem ist meist eine positive Wirkung im Sinne einer Beruhigung, Stärkung oder Bewusstseinserweiterung zugeschrieben, ohne dass man jetzt Drogenintus hat oder sich irgendwas anders reinzieht. Ja. Es sind schlussendlich Orte und Plätze wie Quellen, Berge, ungewöhnliche Felsformationen, die meist besondere Erdenergien haben, und je nach Ausrichtung werden hierzu geomantische, magische oder auch ja, mystische Energien angenommen auf solchen Kraftplätzen. Und Orte der Kraft sind meistens Plätze, Steine, Bäume, Landschaftsstrukturen mit einem gewissen Charisma und einer gewissen Aura. Sie strahlen einfach etwas Besonderes aus, wirken anziehend und im Allgemeinen, ja, fühlt man sich irgendwie anders, wohler, wenn man in diese Aura von so einem Kraftplatz eintritt. Manche sprechen auch von Meridianpunkten in der Erde. Ich habe mich damals intensiv mit diesem Thema Untersberg beschäftigt und da haben wir einiges zusammengetrommelt und in den Forschungsergebnissen, und es ist halt in Österreich, Deutschland, in der Schweiz, es in diesem Dreiländereck ist es irgendwo ein Punkt in der Landkarte, der so viel regionale Sagen, Mythen und Legenden hat wie sonst kein anderer. Das muss man sich mal vorstellen. Und das schon so lange, lange Jahre zurück und alles verankert in Sagenbüchern und auch am Untersberg selber. Wenn man in die Geschichte zurückgeht, mit den keltischen Entsprechungen, mit den Kultplätzen, alles vorhanden gewesen am Berg. Selbst die im Zweiten Weltkrieg haben sie ihre okkulten Forschungen am Untersberg unternommen, was zwar nicht ganz mein Thema ist, aber es ist halt so. Und da muss man schon sagen, der Untersberg ist ein sehr besonderer Platz in unserer Region. Und da sagen manche doch tatsächlich dazu, dass hier wir am Untersberg einen sehr starken Meridianpunkt der Erde haben, wie auch der Mensch Meridianpunkte hat. Wenn man davon ausgeht, dass die Erde ein lebender Organismus ist, ja.
Du erforschst den Unterberg seit langem. Wie sieht deine Forschung aus? Was beinhaltet deine Forschung am Untersberg?
Nun, meine Forschung ist im Prinzip, ja, ich bin Forscher mit Leidenschaft, ja, ich erforsche im Prinzip, ich bin Geomant mit Leidenschaft, und ich sage immer, mein großes Steckenpferd ist im Prinzip die Geomantie, ja, und diesen Geomantie-Begriff einfach mal zu erklären, das ist nichts anderes wie im Prinzip, ja, der Zusammenhang, wie die Weissagung der Erde, sowie die Lehre dazu, dass einfach die Erde ein lebender Organismus ist und es hier eben Akupunkturpunkte gibt, Kraftplätze gibt und vieles mehr, was auch von der Kirche verwendet wird bei ihren Kirchenbauten. Wie erforschen wir den Untersberg, oder wie haben wir den Untersberg erforscht? In dieser Erforschung, was es schlussendlich dann die Problemstellung oder die Frage mit sich bringt, okay, was ist denn da wirklich los am Untersberg oder was ist denn da wirklich Reales dran? Da muss ich sagen, auf einer Seite haben wir die Geomantie, die wir erforschen am Berg selber, wie sich die Kirchen verhalten, die Kirchenbauten, denn man darf nicht vergessen, wir haben am Untersberg 12 Untersbergskirchen mit sehr besonderen Eigenschaften. Auf der anderen Seite haben wir Mythen, Sagen, Legenden. Wir haben Berichte von Einheimischen. Wir haben die Geschichte, die Geschichtsschreibung, wie ich vorher schon erwähnt habe, Zweiter Weltkrieg. Und wir haben auch Berichte von, ja, aktuell lebenden Einheimischen, von Wanderern, von Ansässigen, die vom Untersberg was zu berichten haben. Wir haben natürlich auch eigene Erfahrungen, die wir da mit reinbringen in diese Forschung. Und wir haben eine Anhäufung von Geheimbünden, von geheimen Sachen, von geheimen Symboliken. Und das ist im Prinzip unsere Forschung am Untersberg, wie aber auch auf vielen anderen Plätzen, im Prinzip mittlerweile europaweit, die wir dann in einen Topf hineinschmeißen, ja, und mit mittlerweile 12 oder jetzt sind sogar schon 13 Experten dann schlussendlich zerklauben und dann ja im Prinzip eine Botschaft rauskommt oder ein unterstrichener Satz, wo man dann sagen kann, okay, und das könnte es jetzt wirklich sein, anhand den Fakten, anhand den Eindrücken, die wir haben. Und das ist im Prinzip unsere Arbeit. Wir versuchen einfach, eine grenzwissenschaftliche Erfahrung herzunehmen, einen Bereich herzunehmen oder einen Ort herzunehmen und diesen einfach fundiert zu erklären, anhand von vielen, was gerade da ist. Ja.
Du hast vermutlich im Zuge deiner Erforschung des Unterbergs die ältere Bevölkerung rund um den Untersberg bestimmt ein bisschen interviewt. Was berichten die Leute so über den Untersberg?
Ja, also die Einheimischen, die kennen ja oft nicht mal den Berg. Das ist ja das Verrückte dran. Oh. Also die, was am Untersberg wohnen, die gerade das wissen, dass das der Untersberg ist, wo sie zu Hause sind. Aber das ist bei mir dasselbe. Wenn ich bei mir zu Hause bin und bei mir steht irgendwo eine Pyramide, dann kenne ich sie wahrscheinlich nicht mal, ja? Weil die Pyramiden in Gizeh sind spannender. Das ist ja das Paradoxe daran. Aber das sind mehr die Jungen. Die Alten wiederum, ja, die können dann schon was berichten darüber, wenn man mit ihnen in einem stillen Kämmerlein spricht oder mal ein bisschen einen Rotwein aufmacht, ja, und ein bisschen gemütlich mit denen zum Sprechen anfängt, dann wird es interessant, denn die erzählen dir schon über eigene Erfahrungen, wo sie Kinder noch waren und plötzlich Zwerge sahen oder wo sie verschiedene Stollenanlagen gefunden haben, die was gar nicht existieren, ja, wo sie, da gibt es verschiedenste Berichte dazu. Erst kürzlich habe ich so eine Sage aufgegriffen in meinem neuen Kinderbuch, eine bisher unveröffentlichte, die auch genauso entstanden ist, wo uns ein pensionierter, was war das, Bäcker. Das war ein pensionierter Bäcker, der hat uns im Prinzip von einer Brücke erzählt in Bad Reichenhall, wo eine heilige Nepomuk-Statue steht. Ich bin schon 1000 Mal über diese Brücke gefahren, nur das wäre mir noch nicht aufgefallen. Diese heilige Nepomuk-Statue und diese Brücke im Zusammenhang erzählt nämlich eine Geschichte von einer anderen Welt, ja, von einer anderen Welt, wo man hinübergleiten kann, ja, und da gibt es auch verschiedenen Sagenstoff dazu, und den habe ich zum Beispiel in meinem neuen Kinderbuch Die Legende von Nagrad beschrieben, ja, und da gibt es viele so Geschichten, die man, ja, meist von den älteren Einwohnern erfährt, ja.
Gibt es denn ältere Einwohner, die berichtet haben, dass sie in den Untersberg rein sind oder am Untersberg selbst eine Zeitanomalie erlebt haben, eine intensive, vielleicht, oder jemanden gesehen haben, der da nicht sein sollte, wo sie nicht wussten, wo der herkommt? Ich habe so Geschichten gehört. Ich erinnere mich an einen Nazi-Offizier. Was ist daran?
Ja, also es gibt so Geschichten, die, wie vorher schon gesagt, von älteren Leuten, die immer wieder verrückte Sachen erzählen, die sie erfahren haben am Untersberg, die sie gesehen haben am Untersberg. Ich kenne auch die Geschichten von diversen Nazi-Generälen, die anscheinend im Untersberg hausen sollen, wohnen sollen. Ja. Man darf ja nicht vergessen, der Untersberg war ja damals im Zweiten Weltkrieg im Prinzip eine Riesenstation der Nazis, wenn ich mal so sagen soll. Ja. Mein Thema ist es ja so gerade nicht, dass mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Untersberg, die okkulten Forschungen sind zwar schon sehr interessant, die sie dort gemacht haben. Wie gesagt, also ich kenne das zwar schon mit diesen Generälen im Berg, die Stories hierzu, nur da muss ich auch dazu sagen, dass das rührt auch von einer Romangeschichte her, die ich persönlich jetzt nicht ganz nachempfinden kann, denn ich selber habe noch nie einen Nazi am Berg gesehen. Also aus dem Zweiten Weltkrieg, irgendein General.
Ich möchte jetzt nicht von Äpfel auf Birnen kommen, aber mich interessiert jetzt gerade sehr, was du gesagt hast, die okkulten Forschungen die betrieben wurden am Untersberg. Kannst du darüber was erzählen?
Ja, also es ist ja bekannt, dass im Zweiten Weltkrieg zur damaligen Zeit sehr viel geforscht wurde in diese Richtung. Die hatten damals doch da tatsächlich das Geld, ja, die Kraft und die Muße, da diverse Sachen einfach zu erforschen und zu hinterfragen. Und da gibt es ja verschiedenste Projekte, nicht nur am Untersberg selber, sondern die gibt es ja weltweit. Ja. Wir haben zum Beispiel am Dreisesselberg das Gegenüber vom Untersberg, das ich dann in meinem Buch Der magische Dreisesselberg beschreibe. Wir haben auch dort Kultplätze gefunden von den Kelten, die dann schlussendlich auch im Zweiten Weltkrieg von den Nazis im Prinzip beschlagnahmt wurden, sage ich mal, ja, um ihre, ja, was auch immer, okkulten Forschungen voranzutreiben, was auch immer die dort gemacht haben. Ja. Am Untersberg selber gibt es ja auch verschiedenste, da gibt es den Obersalzberg, der ist gegenüber vom Untersberg, und dort weiß man ja, dass es die Bunkerstollen gibt, die Bunkeranlagen gibt, wie auch den NS3 oder NS2 oder wie die heißen. Und bei einem Bunker weiß man ja auch aus den Schriften heraus, und da kann man ja auch recherchieren im Internet, dass dieser Bunker speziell für so okkulte Praktiken verwendet wurde. Ja. Was die da genau gemacht haben, das kann ich leider nicht beantworten, da das einfach nicht mein Forschungsgebiet ist. Ja.
Okay. Dein Buch Die goldene Stadt im Untersberg, ist das dein erstes Buch über den Untersberg?
Ja, es ist im Prinzip im Jahr 2015, 2016 eigentlich entstanden, durch dieses erste Erlebnis, das ich hatte am Waldrand und wie die Forschungen begonnen hatten. Mhm. Und ich hatte das erste Buch in Romanform Ende 2016 veröffentlicht. Ja. Das ist ja auch eine ganz witzige Geschichte gewesen, denn ich hatte ja nie vorgehabt, ein Buch zu schreiben. Ja, ich wollte einfach nur wissen, was ist da mit mir geschehen, und ich hatte sehr, sehr viele Notizen zusammengesammelt, und alle haben mich schon für verrückt erklärt, was ich denn da mache. Ja. Denn ich hatte dann auch schon zu Hause eine Zeitanomalie, als ich in Meditationen ging, als ich mit den Mönchen Kontakt aufgenommen habe, mit zwei, drei Schamanen. Und da gibt es ja verrückte Sachen zu erzählen. Und so hat das begonnen. Und ich bin dann, das weiß ich noch, mit einem Koffer voller Notizen, bin ich nach Wien gefahren, als ich einen Kollegen von mir angerufen habe oder einen Freund von mir, und sagte, hey, du, kannst du mir helfen? Da gibt es jetzt so viel verrückte Sachen, die ich auf kleine Notizzetteln geschrieben habe. Ja? Und von dir habe ich ja gewusst in der Studiumszeit, dass du dich mit so verrückten Dingen beschäftigst. Ja. Ja, wir sind damals immer auf einem Bier gesessen nach dem Studium, und der hat immer seine Pentagramme gemalt und gezeichnet. Damals hielt ich ihn für verrückt. Und auf alle Fälle hat er gelacht und hat gesagt, naja, komm nach Wien, trink mal einen Kaffee und dann quatschen wir drüber. Und ich bin nach Wien gefahren, und da habe ich meinen alten Studienkollegen im Prinzip wieder getroffen, den Claras, der heute Professor ist. Also heute nicht mehr, vor 2 Jahren war er Professor in Wien auf der Uni Wien, und zwar im Bereich Quantenphysik. Und ich habe ihm das alles gezeigt, und er hat dann gesagt, ja, Markus, ist alles gut, ja. Du bist da voll in einem Mysterium drinnen, das schon viele nicht mehr schlafen lässt. Und ich habe ihn gefragt, was er damit meint. Und wir sind dann zusammen auf einen Kongress gefahren nach Wien. Und da habe ich meinen Verleger kennengelernt. Denn der Claras hat mir gesagt, na, da findest du dann die richtigen Leute, die können dir da sicher helfen. Und ja, und wie ich dann mit den Leuten so ins Gespräch gekommen bin, ist auch im Prinzip das erste Buch in Romanform Ende 2016 erschienen, und das war eine ganz, ganz verrückte Sache, ja, weil es hat sich dann auch herausgestellt, dass der Claras, mein Freund, im Prinzip Freimaurer ist und ebenso am Untersberg schon seit Jahren nach Hinweisen sucht, in der Freimaurerloge, in der er damals war, ja. Und das hat sich so entwickelt, dass im Prinzip aus dem ersten nicht geplanten Roman die Forschungen immer weiter gingen und immer weiter gingen. Und ja.
Ich habe heute noch vorhin, kurz bevor wir hier gestartet sind, eine Doku geguckt über den Untersberg. Da wurde das ganze Thema Untersberg, die ganzen Sagen und diese ganze Mystik um den Untersberg heruntergespielt. Also es wurde gesagt, dass das alles Geschichten sind und was man halt so kennt. Gibt es viele negative Stimmen bezüglich deiner Arbeit und um das, was du schreibst und um deine Vorträge? Kommt da negatives Feedback auch?
Ja, also man muss ja sagen, dieses Thema mit dem Untersberg, es ist ja in den letzten Jahren so groß geworden, dass sich so viele Leute dann schon drauf gestürzt haben, ja, da jeder will irgendwas über den Untersberg berichten. Das war im Jahr 2017, 2018, da hat das echt überhand genommen, das stimmt. Ja. Zu den Negativberichten, ja, natürlich, man hört es immer wieder. Also die Leute sagen, ah, sie haben noch nie eine Zeitanomalie erlebt, sie haben nichts Verrücktes nicht gesehen. Das ist halt einfach ein Berg wie jeder andere auch. Ist okay, ja. Also ich sage immer, es ist alles sehr subjektiv. Ja. Es ist, jeder Mensch hat andere Empfindungen, jeder Mensch hat ein anderes Gespür, ja, und es ist für jeden individuell irgendwo, und deshalb habe auch ich damals gesagt, diese Eindrücke, die ich erlebt habe am Untersberg, ja, und diese Facetten, die ich mitbekommen habe, von diesen ganzen Geheimbünden, von ja, bis hin zu den okkulten Isais-Mythen und dem schwarz-violetten Stein und den Tempelrittern und alles rundherum, ich habe dann für mich damals entschlossen, okay, wenn ich ein Buch mache, mache ich auch einen Roman draus, denn ich will nicht für verrückt erklärt werden. Auf einer Seite, und auf der anderen Seite, wenn da wirklich das Thema so brandgefährlich zum Teil ist, ja, was ich ja damals noch nicht gewusst habe, dann ist es vielleicht auch ein bisschen ein Schutzmechanismus, da einen Roman draus zu machen, was sich in weiterer Folge dann als gut erwiesen hat. Ja.
Diese Höhlen im Untersberg, darf man die begehen, offiziell? Ist das für jeden zugänglich? Ist es eine Attraktion oder darf man nicht hineingehen oder auf eigene Gefahr vielleicht?
Ja, also diese Höhlen am Untersberg, es sind schon einige abgesperrt worden, ja, da es einfach zu viele Unfälle gegeben hat. Es gibt aber immer noch Höhlen, die kann man begehen. Ja. Manche werden beschildert, dass man da nicht hineingehen soll. Ja. Mhm. Und ja, es ist natürlich wahrscheinlich alles auf eigene Gefahr da, wenn man da irgendwas betritt, aber das ist wahrscheinlich am ganzen Berg so, ja, denn man sollte immer schwindelfrei sein, man sollte eine Bergausrüstung dabei haben, und ich empfehle auch immer wieder, wenn man auf den Untersberg geht, eine Taschenlampe, eine Uhr, ein Walkie-Talkie und eine Ausrüstung dabei zu haben, falls man tatsächlich in so eine, ja, Zeitanomalie reinswitcht, wie es auch der Erich von Däniken damals gesucht hat, ja, mit dem Ernsting und mit dem Buchautor von den Periroden-Romanen. Und ja, es ist auf alle Fälle empfehlenswert. Aber es ist sicher auch etwas gefährlich, gerade im Winter, da dieses Bergmassiv trotz allem ja sehr löchrig ist. Und es ist einfach ein Berg. Und ich sage es immer wieder, egal auf was für einen Berg das man geht, man sollte einfach den nötigen Respekt mitbringen. Vor der Natur, ja, wie aber auch vom Berg selber.
Kurzer Einwurf, ich liebe Perry Roden. Ich bin großer Perry Roden-Fan. Finde ich sehr gut. Däniken war am Untersberg, ja?
Der Erich von Däniken war am Untersberg. Da gibt es einen Zeitungsbericht dazu, wo sie im Nixloch im Prinzip auf deutscher Seite solche Zeitanomalien gesucht hatten.
Ja.
Ja, da gibt es einen Zeitungsbericht dazu. Wir waren ja damals auch am Nixloch mit verblüffenden Ergebnissen, und da gibt es ja sehr viele Plätze am Berg, ja, die man da erklären könnte. Ja.
Ich habe mich vorhin so gefragt, nachdem ich ein paar von deinen Videos geguckt habe und generell ein bisschen recherchiert habe über den Untersberg. Es gehen Leute auf den Untersberg oder in den Untersberg und verschwinden, und manche wiederum, denen passiert gar nichts. Die erleben da gar nichts. Ich frage mich, so naiv wie ich bin, erwischt es denn bestimmte Leute aus einem bestimmten Grund, oder sind die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Das frage ich mich. Das ist ganz, Das würde mich interessieren. Ne? Ist natürlich eine Frage, die man nicht beantworten kann, aber das sind so Fragen, die ich mir stelle, ne? Für mich selbst. Wäre ganz interessant zu wissen. Ne?
Ja, es ist eine interessante Frage, wie du sagst, die wird schwer zu beantworten sein. Ja. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen zum Untersberg kommen und sie der Untersberg nicht mehr loslässt. Aus was für einem Grund auch immer. Der eine macht Erfahrungen dort wie ich, ja, und der Untersberg lässt ihn nicht los. Der andere hat irgendwelche spirituellen Erfahrungen, die sein Leben verändern. Der andere hat, also da gibt es unzählige Berichte, auch Freunde von mir, denen ich gesagt habe, hey, komm mal vorbei am Untersberg, geh mal eine Runde wandern oder geh mal ins Gasthaus. Ja, 4 von 6 Freunden, die sind am Berg hängen geblieben. Sage ich mal so, ja, die hat der Berg einfach nicht mehr losgelassen, warum auch immer. Und ich sage es immer wieder, der Berg hat was mitzuteilen, definitiv. Und er ist für mich, ist er ein heiliger Berg. Ich habe auch damals den Vortrag gemacht, warum der Untersberg, wie ich den Begriff heilig überhaupt hernehmen kann und wie ich den Begriff heiliger Untersberg begründe. Ja. Das ist eine ganz faszinierende Sache. Denn wenn man sich andere Berge ansieht, weltweit, ich weiß jetzt die Namen nicht alle auswendig, da gibt es überall ein Schamanenvolk, ein auserwähltes Priestervolk, das einen Berg behütet. Ja, erst ein Kollege von mir hat vor 2 Jahren eine Doku veröffentlicht, ich weiß nicht, Mount Shasta, glaube ich, heißt der, wo es im Prinzip ein Priestervolk gibt, die diesen Berg behüten und beschützen, die ähnliche Sachen zu berichten haben, wie auch hier im Untersberg, die aber sagen, ja, der Berg ist heilig und der Berg lässt nur das zu, was er zulassen will, ja, und lässt nur die Menschen eintreten, die er eintreten lassen will. Und diese Frage ist eine riesige Frage, weil wir haben sich auch mit dieser Frage beschäftigt damals und ich habe damals auch die Erkenntnis gehabt, dass dieser Untersberg, wie es von den Alpenschamanen ja auch berichtet wird, also die sagen ja auch zu diesem Untersberg, das ist ein Spiegelberg. Und dieses Wort Spiegelberg hat sehr wohl seine Berechtigung. Denn wenn man sich mit dem Untersberg auseinandersetzt, ja, mit offenen Herzen, sage ich jetzt mal so, ja, mit offenen Gefühlen, dann wird einem bewusst, dass dieser Untersberg ja, spiegeln kann. Er spiegelt den Menschen im Prinzip seine Schattenseiten, er konfrontiert sie mit seinen Schattenseiten, er zeigt ihnen eine gespiegelte Realität des eigenen Ichs, auf einer Basis, wo man selber einfach als Mensch arbeiten kann, mit diesen Themen, die ja der Untersberg spiegelt. Wie komme ich auf diesen Begriff? Mir selber ist es so ergangen, und ich kenne einige Menschen, die sich mit dem Untersberg beschäftigen, die sind vielleicht nicht durch eine Zeitanomalie gegangen, aber die haben dieses selbe Spiegelmysterium erfahren. Ja? Und das ist für mich im Prinzip dann wiederum der Beweis, wo ich sage, dieses Wort alleine, der Spiegelberg, hat seine Berechtigung. Und wenn man das Spiel weiterspielt, ja, und in diese Zeitanomalien reingeht und mit dem Thema Spiegelberg, dann komme ich auf diesen Satz zurück, den, ich glaube, Jules Verne hat den mal aufgegriffen, denke ich, weiß ich jetzt nicht mehr, wo gesagt wird, nur wer reinen Herzens ist, erfährt die Welt von Shambhala oder von Agatha, was auch immer. Ja. Und es ist tatsächlich so am Untersberg, so wie es mir persönlich ergangen ist, wenn du dich dem Spiegel vom Berg stellst, der Berg redet mit dir, ja, ist zwar nicht wörtlich, ja, aber bringt dich auf Dinge, du bekommst Eindrücke, was auch immer. Und wenn man sich dem öffnet, wenn man damit arbeitet, dann machen sich weitere Türen auf. Und ja, da kann es ja tatsächlich möglich sein, dass man da diverse Geheimnisse erfährt. Und es kann auch möglich sein, dass man dann durch dieses eigene Arbeiten an sich selber vielleicht in so eine Zeitanomalie reinspringt oder auch nicht. Es ist ein Riesenthema. Natürlich gibt es auch Berichte davon, wo Menschen einfach nur irgendwo hinwandern, ohne irgendeinen Gedanken an irgendwas und plötzlich verschwinden. Und 10 Minuten später auftauchen, 3 Monate später auftauchen. Mir selber ist es ja auch so ergangen im Jahr 2018. als ich in eine kleine Höhle hineingekrochen bin, das beschreibe ich in meinem dritten Band, und ich ein Bild hatte mit meinem Forschungskollegen, wo wir das Jahr 2250 plötzlich vor Augen hatten. Und kein Mensch kann erklären, was ist das oder was war das? Es war für uns eine Zeitanomalie, da wir einfach auch damals 10 Minuten verloren hatten an Zeit. Mhm.
Ich als, vielleicht kommt, jetzt kommt ein bisschen vielleicht eine ungewöhnliche Frage, ich als UFO-Enthusiast, ich muss das einfach fragen, wurden am Untersberg, gab es da schon mal UFO-Sichtungen? Steht das irgendwie mit dem UFO-Phänomen vielleicht in Verbindung?
Also das mit den UFOs ist ja am Untersberg auch ein Riesenthema. Ja.
Oh ja, das ist interessant.
Es gibt immer wieder Berichte davon, dass UFOs gesehen werden. Es gibt Erzählungen davon, dass die UFOs in den Untersberg hineinfliegen und da drin eine Station haben. Habe ich auch schon gehört. Aha. Ich muss dazu sagen, ich selber habe noch nie ein UFO gesehen. Vielleicht wollen sie sich nicht zeigen, ich weiß es nicht. Ich selber habe halt noch keines gesehen. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich nicht an UFOs glaube. Es ist halt, ich habe halt noch nie eins gesehen. Aber das Spannende ist das, wir sind im Jahr 2017 nach einer Lichterscheinung, die wir hatten am Untersberg, wie wir zurückgegangen sind, da waren wir zu zweit, hat mein Freund gesagt, hey, schau mal nach oben. Und ich habe nach oben geblickt und habe eigentlich nichts gesehen. Ich habe gedacht, was willst du mir jetzt zeigen? Und er hat sein Fotoapparat, also sein Handy gezückt und hat 2, 3 Fotos in den Himmel gemacht. Ich habe dasselbe auch gemacht. Und wie wir dann beim Wirten waren, hat er mir sein Foto, also sein Handy gezeigt und hat mir dann das Objekt gezeigt, was er fotografiert hat. Und ich war ehrlich gesagt erstaunt, was da oben war. Denn ich habe mein Handy auch verglichen und auf meinem Handy war nichts zu sehen. Und er hat dann zu mir gesagt, ja lieber Markus, du weißt aber schon, dass diese UFOs sich nur denen zeigen, die die Frequenz dazu haben. Sage ich, Daniel, das mag sein, ich kann es dir nicht beantworten, aber das war das einzige Erlebnis, das ich im Prinzip in diesem Zusammenhang mit UFOs selber hautnah erlebt habe. Neben dem, was ich in Band 4 beschreibe, das 2019 herausgekommen ist, wo wir Splitter gefunden haben, außerirdischen Ursprungs von einer möglichen Flugscheibe, die damals auch analysiert wurden, in Graz auf der Universität. Also diese zwei Berichte kann ich persönlich abgeben zum Thema UFO und Untersberg. Erzählungen gibt es zu Genüge, das stimmt, ja.
Splitter einer möglichen Flugscheibe, meinst du? Wo befinden sich diese Splitter aktuell?
Also, wir haben damals, das war im Jahr 2019, wir hatten damals von verschiedenen Menschen gehört, da geht es um ein Dröhnen und hin und her und Untersberg und da ist was los. Und mein Kollege ist damals runtergefahren, hat sich das angesehen und interessanterweise hat er auf der deutschen Bergseite drüben, wie er so den Wald hinauf geht, einen Splitter ist es nicht. Es ist eigentlich ein Bruchteil. Ja. Das ist ungefähr ein 50 cm lang, 30 cm breit. Und da hat er mich ganz angerufen und hat gesagt, du Markus, ich habe da jetzt was gefunden, das ist ganz komisch. Da hat es vorher noch gedröhnt am Berg, ja, und jetzt liegt dieses Ding da im Wald. Und ja, er hat es dann mit nach Hause genommen und wir haben uns das angesehen und ich habe auch mal gestaunt, denn ich habe so eine Oberfläche einfach noch nicht gesehen. Ja. Es war ganz glatt und ganz glänzend und wir sind dann irgendwie so auf die Idee gekommen, naja, das wird dann irgendein, ja, ist blöd gesagt, der UFO abgestürzt, keine Ahnung. Ja. Und wir haben das dann einen Kollegen gegeben, in Klaras, ja, der auf der Uni arbeitet und der hat das nach Graz dann geschickt, hat es analysieren lassen und da ist tatsächlich rausgekommen, dass dieses diese Oberfläche, das Material selber in keinem Periodensystem von uns verankert ist. Interessanterweise, und das beschreibe ich dann auch in meinem vierten Band, ist dieses Metallteil im Prinzip verschwunden, als 4 oder 5 Leute in die Uni gestürmt sind, den Claras im Prinzip, ja, verhaften wollten, ja, dass sie irgendwie, ja, das ist eine ganz, ganz eigene Geschichte. Die haben ihm da Sachen vorgeworfen und mitgenommen, die haben sich als Polizisten ausgegeben, hat sich dann später rausgestellt, das war ein Gag so in die Richtung. Auf alle Fälle, dieser Metallteil oder dieser Splitter, wie ich ihn erwähnt habe, der ist dann irgendwie verschwunden und den gibt es nicht mehr.
Oha, sehr schade. Aber nicht, leider nicht ungewöhnlich, dass derartige Dinge manchmal einfach verschwinden in der Versenkung. Das ist so. Wo wir gerade von Bruchteilen oder Splittern reden, ich habe von Steinen gehört, die im Untersberg gefunden wurden, schwarzen Steinen. Kannst du dazu was erzählen?
Ja, also es gibt ja diesen Mythos dieser Steine. Es gibt, es ist auch ein... Ja, es gibt diese schwarz-violetten Steine. Ich beschreibe sie bei mir in meinen Büchern im Prinzip. Es ist ein Relikt der Isais-Mythen. Ja. Man muss dazu sagen, dieser schwarz-violette Stein, es ist im Prinzip, man kann sich das selber ein bisschen rein recherchieren, wenn man will, wenn man in Google eingibt, Isais, ja, schwarz-violetter Stein Isais, Chintamini-Stein zum Beispiel, oder vielleicht sogar Stein der Weisen. Da hat es früher eine Gesellschaft gegeben, eine Geheimgesellschaft, ich denke, sie hat Thule-Gesellschaft geheißen, die im Prinzip mit eine Göttin verehrt hat, ja, wenn ich mal so plump sage, und das war die Isais, und diese hat eben dieses, ja, das geht einfach einher mit diesem schwarz-violetten Stein der Isais, und ja, Isais und Templer und das Berg, das ist eben sehr, sehr naheliegend, ja, und aus dem Grund wurde auch irgendwo dieser Mythos geboren des schwarz-violetten Steins, ja, der sich vielleicht irgendwo in dem Untersberg verstecken sollte, wie aber auch auf anderen Plätzen weltweit. Das Spannende hierzu ist, ja, wir haben das damals auch untersucht. Es gibt da auch verschiedene Plätze am Untersberg, die der Isais zugeordnet sind. Und es gibt ja auch diese alte Templerkomturei am Untersberg. Und ja, das mit dem schwarz-violetten Stein ist eine ganz besondere Sache, denn die geht ja noch viel, viel, viel weiter. Bis runter auf Sierra Leone, nach Afrika, bis nach Turin, wo es uns dann damals hinverschlagen hat, als wir da recherchiert haben, was mit diesen Steinen auf sich hat. Und wie wir da in unseren Recherchen drinnen waren, da hat es uns eben gleich nach Turin verschlagen, in die okkulte Hochburg von diversen Logen. Ja. Und wir sind dann auch Turin und haben doch tatsächlich einen Isis- oder Isais-Kultraum vorgefunden, wo sie auch einen schwarz-violetten Stein im Prinzip, ja, gelagert hatten, wo man also von Aufzeichnungen her auch weiß, was die damals betrieben haben. Ja. Also das war ein wirklich großer Isais-Kult in Turin, in einer speziellen Kirche, wie auch ähnlich am Untersberg. Und ja, und dort weiterführend haben wir dann auch mit anderen Forschern Kontakt aufgenommen, wie zum Beispiel auch den Heinrich Kusch, der auch das Buch geschrieben hat, Verborgene Unterwelten, wo er auch diese schwarz-violetten Steine beschreibt und wie die Kirche diese Steine unter Verschluss hält, und zwar bewusst. Das ist eine sehr, sehr spannende Thematik. Und die gibt es überall irgendwo. Ja. Das sind im Prinzip Relikte. Man sagt sich, die kommen ja von anderen Welten, wenn nicht sogar von Außerirdischen. Das Spannende für uns war damals, als uns Hinweise nach Sierra Leone geführt hatten, haben wir in Sierra Leone Forschungen unternommen. Dort haben wir auch einen Tempel gefunden mit einem schwarz-violetten Stein darin, wo im Prinzip die Geheimbünde oder ein spezieller Geheimbund in Sierra Leone, und zwar der Poro-Geheimbund, diesen schwarz-violetten Stein behütet hat. Und die haben uns gesagt, das hängt sehr stark mit den Dogan zusammen, ja, mit dem Dogan-Stamm, mit dem Chintamini-Steinen, ja, und da geht es um eine, ja, im Prinzip geht es um eine neue Welt, im Prinzip geht es um den Mythos, ja, dass ein neues Zeitalter entstehen wird, wenn diese schwarz-violetten Steine irgendwie wieder zusammengebracht werden. Und das ist ein Riesenthema, ja. Gibt es auch am Untersberg. Die Vermutung eben, dass so ein Stein irgendwo im Berg drinnen ist.
Sehr spannend, wirklich sehr spannend. Jemand, der auch den Untersberg besucht und ein bisschen erforscht hat, ist Wolfgang Stadler. Von dem habe ich vorhin ein Interview gesehen von vor 7 Jahren. Der hat eine silberne Platte aus seiner Tasche gezaubert mit diversen Insignien. Kannst du über diese Platte irgendwas berichten?
Ja, also diese Platte, die im Prinzip der Romanautor Wolfgang Stadler präsentiert hat im Internet und wahrscheinlich auch auf seinen Lesungen, das ist im Prinzip nichts anderes wie die Abschrift, ja, von Lazarus Glitschner, die im Prinzip 1:1 im Museum abgebildet ist. Und zwar ist das der Untersberg-Code. Und dieser Untersberg-Code besteht eben aus, ja, verschiedene Hieroglyphen, Zahlenkombinationen, die bis jetzt kein Mensch entschlüsselt hat. Es gibt zwar verschiedene Versuche dazu im Internet, aber ich kenne eben bis jetzt noch keinen, der diesen Code tatsächlich entschlüsselt hat. Das ist das, was ich zu dieser Silberplatte sagen kann. Ja.
Gilt denn der Untersberg von offizieller Seite als erforscht? Oder gibt es noch, wie sagt man so schön, schwarze Flecken auf der Karte?
Ja, ich sag mal so, es kommt darauf an, was für eine Forschung das wir da ansprechen. Aber wenn wir mal dann mal im grenzwissenschaftlichen Bereich bleiben, würde ich schon sagen, dass es da noch sehr, sehr vieles zu entdecken gäbe. Denn vor allem auch in Bezug auf die Tempelritter oder auch in Bezug auf diese Zeitanomalien vor allem oder auch Portale. Wir hatten damals mit meinem Verleger, mit dem Werner Betz, der auch viele Bücher geschrieben hat, unter anderem jetzt auch das neue Buch Portale, sich auch mit dem Thema auseinandersetzt und vor allem auch mit technischen Messgeräten. Und wir hatten da damals auch Forschungen am Untersberg unternommen, auch mit verblüffenden Ergebnissen, die man physikalisch auch beschreiben kann. Und das ist aber sehr wohl eine Forschung, die, da fehlt einfach das Geld, sagen wir mal so salopp, da fehlt einfach das Geld, da mit richtigen Maschinerien aufzufahren, ja, und da richtig Forschung reinzustecken mit richtigen Messgeräten, mit richtigen Equipment, ja, und vor allem, ja, es wird offiziell ja auch nicht angenommen, ja, in der normalen Schulwissenschaft und wo auch immer, ja, denn wir reden hier trotz allem von einem, ja, von einer Grenzwissenschaft, ja, ja. Aber es gibt da sicher noch Bereiche und Dinge, die sind noch lange nicht zur Gänze erforscht und da wird sicher noch sehr, sehr viel Arbeit benötigen, ja.
Gibt es denn viele Untersbergforscher? Arbeitest du mit einigen zusammen und wie greift eure Arbeit ineinander? Arbeitet ihr zusammen und tauscht euch da regelmäßig aus? Geht ihr zusammen auf Expeditionen? Wie läuft das ab?
Nun, natürlich, ich selber habe alleine begonnen damals. Und das hat sich ja so entwickelt, dass Freunde hinzugekommen sind, aber nicht nur Freunde, sondern auch Einheimische und auch Forscher, ja. Und es ist, wir sind mittlerweile ja schon ein Team, ja. Wir sind 12 Leute im Moment aktuell.
Oh, okay.
Wo man einfach sagen kann, jeder deckt seinen Bereich ab, ja, weil es auch schon so viele Themen sind. Wie gesagt, das ist jetzt das 12. Buch, was ich rausgebracht habe, von Turin nach Sierra Leone zum Dreisesselberg bis zum Portalpunkt und zur Innererde nach Huasca, also Schloss Huasca, wo man ja einen Innererdezugang vermutet. Ja. Da gibt es ja so viele Themen, die ich aufgegriffen habe. Und ja, da gibt es einige Kollegen wie unter anderem den Werner Betz mit seinen technischen Messgeräten, mit seiner Ausbildung auch, die er hat, mit meinem Freund, der immer wieder in meinen Büchern vorkommt, das ist der Professor Claras als Quantenphysiker, der uns da immer wieder begleitet und sagt oder aufmerksam macht und sagt, hey, hier und jenes, da dann Freunde aus Geheimbünden heraus, wo wir einfach immer wieder auch Informationen bekommen, was die Freimaurerei oder die Templerei dazu hält, was in alten Schriften drinnen steht. Historiker, befreundete Historiker, die uns dann immer wieder mit historischen Fakten ergänzen, ja, und auch Geomanten und Radiästheten, ja, und ja, so sind wir halt mittlerweile schon ein Kernteam von 12 Personen, die da seit Jahren schon diese Grenzwissenschaftsforschung betreiben, ja.
Gibt es denn Medien wie Funk, Fernsehen, die euch da eine Plattform bieten, eure Forschungsergebnisse zu präsentieren, oder wird das eher bisschen belächelt. So belächelt, oder ja, das habe ich mir schon gedacht.
Also man muss ja schon dazu sagen, ich selber war vor 2-3 Jahren einmal beim Sky Dumont in Deutschland, in München, auf einer Sendung und habe das Thema mit der Geisterhöhle im Untersberg und mit dem Portal aufgegriffen, was ich damals erlebt habe. Ja. Es ist halt nur als Dokumentation rausgekommen, als eine einteilige, dass man jetzt so einen Sender hat, ein Radiosender von mir aus oder einen TV-Sender, der sich darum bemüht, ja, solche Forscher im Prinzip oder die Forschungen zu präsentieren, das hat es halt bis jetzt noch nicht gegeben. Ja, so wie wir alle irgendwo in unseren Dingen herumwühlen, ja, und versuchen, die Menschen einfach auch aufzuklären, wie zum Beispiel letztes Jahr mit dem heiligen Birnbaum, den wir gefunden haben in Wels, Oberösterreich, da müssen wir uns einfach den Plattformen bedienen, die wir haben. Und das wäre YouTube, das wären Menschen, die ebenso in diese Richtung was machen und wo man auch diese Forschungen dann den Menschen wiederum präsentieren kann. Was Großflächiges gibt es da leider aktuell noch nicht so.
Das,
ja.
Das ist oft das Problem. Das finde ich auch sehr, sehr schade, dass da das nicht aufgegriffen wird von irgendwelchen öffentlichen Medien, dass vielleicht eine kleine, ein bisschen Sendezeit auf einem interessanten Radiosender vielleicht geboten wird, oder finde ich sehr schade, ja. Aber das war zu erwarten.
Das stimmt, ja.
Das war zu erwarten. Zum Abschluss, wir haben ja jetzt ein bisschen so an der Oberfläche gekratzt, sage ich mal. Wir werden uns noch öfter unterhalten, das haben wir vorher schon abgemacht, und werden beim nächsten Mal ein bisschen tiefer und intensiver reintauchen in das ganze Thema. Da freue ich mich schon sehr drauf. Zum Abschluss, deine Bücher, Die Goldene Stadt am Untersberg und Die Goldene Stadt im Untersberg Teil 2, die Kronos-Offenbarung, sind das, würde ich sagen, ist das ein guter Einstieg in das Thema? Diese zwei Bücher, wir wollen ja auch ein bisschen auch Werbung machen für deine Sache, selbstverständlich, wollen ein bisschen deine Bücher auch bewerben.
Ja, also wenn man in den Untersberg einsteigen will, hat man die Möglichkeit, natürlich die ersten zwei Romane zu lesen, Band 1 und Band 2. Wenn man ein bisschen mehr auf die sachliche Ebene gehen will, dann kann ich euch empfehlen, das Buch, das letztes Jahr rausgekommen ist im Oktober, Was nicht gesagt werden darf. Denn da werden die grundlegenden Sachen, und da geht es eigentlich schon ins Tiefe auch rein, ja, aber auch für Einsteiger sehr gut, auch sachlich schon erklärt, mit diesen ganzen wichtigsten Mythen, sagen wir mal so. Ja. Also das kann ich für den Einstieg auf alle Fälle empfehlen. Ja.
Was nicht gesagt werden darf, vom Untersberg bis zum Rheinberg bei Wels. Erhältlich auf Amazon übrigens. Markus Ilewski hat eine Seite bei Amazon, da kann man sich informieren, da kann man seine ganzen Bücher angucken und die dann auch, wenn man Lust hat, bestellen natürlich. Ja, Markus, wo findet man dich bei Facebook?
Ja, ich bin natürlich überall vertreten auf Facebook unter Markus E. Lewski, genauso wie auf meiner Seite www.markus-lewski.at oder auch auf meiner anderen Homepage kraftorte-wels.at. Und jetzt bei dir im Podcast-Kanal, wo ich mich ja herzlich bedanke, dass ich dabei sein kann. Und ja, Instagram, Telegram, einfach Untersberg suchen, Markus Ilewski, Internet, es ist alles da.
Sehr schön. Gut, das soll es für heute gewesen sein, aber auch nur für heute. Wie gesagt, es geht weiter. Wir machen da eine schöne Reihe draus. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ich bedanke mich bei dir, Markus. Es war wirklich sehr spannend.
Danke.
Freunde, das war nun der erste Podcast mit Markus Ilewski. Ein sehr spannender und interessanter Charakter, wie ich finde. Und wer noch mehr von Markus hören und auch sehen möchte, der begibt sich einfach auf seinen YouTube-Kanal unter Markus Ilewski und findet dort spannende Videos zu diesem und auch anderen Themen. Außerdem könnt ihr auf Amazon.de Markus Bücher käuflich erwerben. Einfach bei Amazon.de Markus Ilewski eingeben und ihr kommt direkt zu seiner Seite. Weitere Homepage und Facebook-Seiten von Markus Ilewski werde ich natürlich in der Podcast-Beschreibung für euch verlinken. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.